الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, uns hat an diesen Tagen ein Monat überschattet mit all seinem Glanz. Ein Monat, der mit sich viel Gutes und viel Segen trägt. Ein Monat, der es wert ist, dass wir einen kurzen Augenblick stehen bleiben, um mit uns selbst abzurechnen, um zu sehen, wo befinden wir uns im Vergleich zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Wo befinden wir uns im Vergleich zu dem, was die Menschen vor uns geleistet haben. Meine lieben Geschwister, über diesen Monat hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, und das gehört zum Wissen über das Verborgene, dass in diesem Monat die Tore des Himmels geöffnet werden und die Tore der Hölle geschlossen werden und die Satane in Ketten gelegt werden. Es ist eine ideale Möglichkeit für jeden Muslim, der gegen sich selbst verschwenderisch, sündhaft geworden ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren und einen neuen Weg einzuschlagen. Wer in diesem Monat fastet, während er gläubig ist und diese Belohnung sich bei Allah subhanahu wa ta'ala anrechnen lässt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine vergangenen Sünden alle vergeben. Möge Allah azza wa jalla mir und euch unsere Sünden allesamt vergeben. Meine lieben Geschwister, der Monat Ramadan war früher nicht so, wie es bei vielen Muslimen leider heutzutage ist. Der Monat Ramadan war früher ein Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala viel Gutes herabgesandt hat und immer noch herabsendet. Es ist der Monat, in dem es wunderbare Momente in der islamischen Geschichte gegeben hat. Es ist der Monat, in dem viele Ländereien befreit worden sind. Es ist der Monat, in dem viele islamische Schlachten stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Schlacht von Badr im zweiten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und genauso im achten Jahr hat Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt Mekka befreit vom Götzendienst und dem Polytheismus. Und genauso ist Andalusien im Jahr 92 ebenfalls im Monat Ramadan befreit und erobert worden. Es ist also ein Monat, in dem sich die Menschen bewegt haben in Richtung Allah subhanahu wa ta'ala, und kein Monat, den sie im Schlaf oder in der Faulheit verbracht haben. Meine lieben Geschwister, nur derjenige, der sich wirklich bewusst macht, dass dieser Monat eine Form der Ibadah ist, eine Form des Gottesdienstes ist, indem man sich zu Allah azza wa jalla nähert, das ist derjenige, der diesen Monat auch verspürt. Und das ist derjenige, der in diesem Monat den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch nacheifern wird. Im Gegensatz zu demjenigen, der diesen Monat zu einem Monat gemacht hat, an dem er fastet, weil alle anderen ebenfalls fasten. Er isst und trinkt nichts, und das ganze Fasten bei ihm ist beschränkt auf die Angelegenheit des Essens und des Trinkens. Und er hat vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim gesagt hat, sinngemäß, o ihr glaubt, euch ist das Fasten auferlegt worden, genauso wie es denjenigen, die vor euch gelebt haben, auferlegt worden war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das ist die Weisheit und das ist das Ziel in diesem edlen Monat. Meine lieben Geschwister, dringend notwendig ist es, dass man in diesem Monat besonders seine Beziehung zum Buche Allah subhanahu wa ta'ala verbessert. Denn in diesem Monat ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich besonders dem Koran al-Karim zu widmen, indem man ihn liest, indem man ihn verinnerlicht und indem man davon etwas auswendig lernt. Schämen sollte man sich, wenn man aus diesem Monat herausgeht, ohne etwas Neues aus diesem Buch gelesen oder gelernt zu haben oder verstanden zu haben. Meine lieben Geschwister, macht euren Tag nicht zu einem Tag, an dem ihr verschlaft und an dem ihr nichts Gutes macht, besonders in Bezug auf das Buch Allahs, wie wir bereits erwähnt haben. Denn die uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen haben diesen Monat, das werden wir gleich an Beispielen zeigen, sie haben diesen Monat ausgenutzt, um besonders viele gute Taten tagsüber zu machen und besonders viele gute Taten in der Nacht zu machen. Und dazu gehört in allererster Linie, wenn wir von den guten Taten sprechen, beginnen wir mit der besten Tat überhaupt, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und wisset, dass die besten eurer Taten das Gebet sind. Und wenn das Beste unserer Taten das Gebet ist, dann versuchen wir dieses Gebet zu verbessern und zu verschönern, in erster Linie, indem wir diese Pflichtgebete in der Gemeinschaft der Muslime verrichten. Indem wir die Pflichtgebete in der Gemeinschaft der Muslime verrichten und ebenso das Tarawih-Gebet nach dem Isha-Gebet verrichten, das Duha-Gebet verrichten und besonders viel spenden, denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war besonders im Monat Ramadan großzügig, möge er sallallahu alaihi wasallam mehr belohnt werden, als Allah subhanahu wa ta'ala jeden anderen Menschen belohnt. Meine lieben Geschwister, wenn wir schon über Spenden reden, ist es auch wichtig, dass wir darauf achten, dass die Spenden dort ankommen, wo sie auch wirklich hingehören. Viele von uns sind gewohnt, in diesem Monat die Zakat zu entrichten. Aber auch wenn man normale Spenden macht und auch wenn man am Ende des Monats die Zakat al-Fitr bezahlt, achtet man darauf, dass diese Zakat und diese Spenden wirklich dort ankommen, wo sie auch wirklich hingehören. Denn wie viele Spenden sind verloren gegangen, dadurch, dass der Mensch einfach unachtsam spendet. Einfach, für ihn ist wichtig, dass er die Spende los ist, aber ihm ist nicht wichtig, wo sie letztendlich hingekommen ist. Man achtet darauf zum Beispiel, dass die nächsten Verwandten diejenigen sind, die am ersten das Anrecht haben, sofern sie Zakat natürlich und Spenden nehmen dürfen. Die engsten Verwandten sind diejenigen, die am ehesten das Anrecht auf deine guten Taten haben. Ebenso die Geschwister, die in deiner Gegend sind. Wenn du also Leute hast, Nachbarn hast oder Freunde hast, die Spenden brauchen, dann haben sie eher Anrecht als jemand, der wildfremd ist und den du nicht kennst. Genauso ein dritter Maßstab, den wir ansetzen, wenn es irgendwo dringend brennt, wenn es irgendwo dringend notwendig ist, Spenden hinzubringen, dann hat das natürlich Vorrang gegenüber jemandem, der einfach nur Schulden hat und dessen Schulden beglichen werden müssen. Meine lieben Geschwister, ihr wisst sicherlich und ihr bekommt mit, was derzeit passiert bei unseren eigenen Glaubensbrüdern und eigenen Geschwistern in Syrien und Umgebung. Und heute findet das, was dort stattfindet, an Hungersnot bei ihnen statt. Und morgen, liebe Geschwister, wird es bei uns stattfinden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Quran Karim, diese Tage lassen wir unter den Menschen wechseln. Diese Tage lassen wir unter den Menschen wechseln. Allah Azza wa Jal ist derjenige, der es dort bestimmt hat heute und an anderen Orten morgen bestimmt. Meine lieben Geschwister, wir müssen Mitleid haben und Mitgefühl zeigen für unsere schwachen und unterdrückten Geschwister, egal auf der Welt, wo sie sind, ob das in Syrien ist oder anderswo, indem wir helfen, indem wir humanitäre Leistung verrichten, wie es uns möglich ist. Und vergesst sie auch nicht in euren Bittgebeten, meine lieben Geschwister, gerade in diesem Monat Ramadan. Indem man versucht, ihnen Spenden zukommen zu lassen auf die bekannten, erlaubten, gesetzlichen Wege, damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, dass wir eine einzige Umma sind, die auch zusammenhalten. In diesem Monat, liebe Geschwister, im 8. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt Mekka befreit. Eine Befreiung und Eroberung, von der jeder von uns bis an den heutigen Tag profitiert. Eine Befreiung, die in die Geschichte der Menschheit eingegangen ist, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Polytheismus vollkommen besiegt hat. Meine lieben Geschwister, ein Zeitpunkt, an dem die Menschen in die Religion Allahs in Scharen eingetreten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als gläubige Muslime sterben lassen. Meine lieben Geschwister, ein Tag, an dem die gesamte arabische Halbinsel in den Islam eingetreten ist. Ein Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, die gesamten zu den Ländern umherum, um die arabische Halbinsel herum zu schicken, um die Könige und Kaiser und wer auch immer dort gelebt hat, zur Religion Allahs, zur Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala einzuladen. Meine lieben Brüder und Schwestern, der Monat Ramadan ist der Monat, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Tore der Barmherzigkeit öffnet. Und deswegen, sobald der Monat Ramadan beginnt, erfährt man hier und da, wie der eine und der andere zu Allah Azza wa Jal und zur Moschee zurückgefunden hat und wie der eine und der andere Tauba gemacht hat von Sünden, die er normalerweise zu tun pflegte, aber im Monat Ramadan ist er abstinent. Und genauso die Leute, die ihre Gebete vernachlässigen, im Monat Ramadan plötzlich schaffen sie es, ihre Gebete zu verrichten. All dies gehört zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie fangen an zu bereuen die Sünden, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und sie merken jetzt den Schmerz. Und lieber merkt man den Schmerz der Sünden in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. Meine lieben Geschwister, 2, 3 Beispiele aus dem Leben der uns vorausgegangenen, rechtschaffenen Menschen, manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen haben an normalen Tagen den edlen Koran al-Karim alle 7 Tage lang einmal durchgelesen, wie zum Beispiel Qatada rahimahullah ta'ala. Alle 7 Tage, an normalen Tagen, nicht im Ramadan. Aber wenn es der Monat Ramadan war, hat er den Koran in alle drei Tage einmal durchgelesen. Das heißt, pro Tag 200 Seiten gelesen, und das ist möglich und realistisch und überhaupt gar kein Problem. Und wenn es die letzten 10 Tage im Ramadan waren, hat er jede Nacht den Koran al-Karim einmal durchgelesen. Und man braucht, wenn man das gewöhnt ist und wenn man darin trainiert ist, braucht man nur 10 Stunden. Deswegen ist es mehr als realistisch, dass man pro Tag einmal den Koran al-Karim liest. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, hat im Ramadan alle 3 Tage lang den Koran al-Karim, alle drei Tage hat den Koran einmal zu Ende gelesen, und in den letzten 10 Tagen hat er den Koran jede zweite Nacht gelesen. Und Al-Aswad ibn Yazid al-Nakhai, einer der Tabi'un, rahimahullah ta'ala, hat den Koran al-Karim ebenfalls im gesamten Monat jeden zweiten Tag einmal abgeschlossen und gelesen. Und Allah weiß, wie viel Hasanat man bekommt. Ihr wisst, durch einen einzigen Buchstaben bekommt man eine Hasana, und sie wird 10-fach vergolten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die im Monat Ramadan mehr machen, als sie vorher gemacht haben. Das ist die entscheidende Botschaft, liebe Geschwister. Was auch immer du vorher gemacht hast, machst du jetzt mehr an Gebeten, an Koran lesen, an die Moschee gehen, an Spenden und an anderen Dingen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, mehr zu tun als vorher. Möge Allah azza wa jalla auf dem Iman festigen und uns den Erfolg geben, erfolgreich zu handeln. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen, Lob und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, wir möchten heute, inshallah ta'ala, uns einem edlen Hadith widmen, der zu der Situation passt, in der wir uns heute befinden, sowohl hinsichtlich des Fastens als auch allgemein. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Alle Taten begehen die Menschen für sich selbst, bis auf das Fasten. Es ist für mich, und ich werde es vergelten. Und wahrlich, der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Moschus. Dieser edle Hadith, den gilt es zu verstehen und zu verinnerlichen. Was bedeutet es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bzw. Allah, denn das ist ein Hadith Qudsi, ein heiliger Hadith, er sagte, jede Tat begeht der Mensch nur für sich selbst. Was heißt, er begeht für sich selbst? Wir machen doch das Salah und das Fasten und die Zakat, alles machen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, außer dem Fasten, außer das Fasten, denn es ist nur für mich, und ich werde denjenigen dafür belohnen. In diesem edlen Hadith, wenn wir mit dem zweiten Teil des Hadithes beginnen, dem es heißt, dass der Mundgeruch des Fastenden Allah lieber ist als der Geruch von Moschus, an diesem edlen Hadith erkennen wir, liebe Geschwister, einen wichtigen Grundsatz. Und zwar, das, was die Menschen als gut empfinden, das, was die Menschen als richtig empfinden, ist auch wirklich nur dann gut und richtig, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es auch als gut und richtig bezeichnet hat. Ansonsten, die Menschen empfinden den Geruch von Moschus angenehmer als den Geruch als den Mundgeruch des Fastenden. Meine lieben Geschwister, sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri bei Abu Dawud und anderen, er sagte, dass der beste Geruch, den ihr benutzt, oder das beste Parfüm, das ihr benutzt, ist das des Moschus. Meine lieben Geschwister, das Fasten ist eine gewaltige Ibadah, die Allah azza wa jal für uns gesetzmäßig, gesetzlich gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zu diesen Fasten geleitet, unsere Herzen dafür yani, so geleitet, dass wir fasten und diese Bereitschaft im Herzen haben, auch zu fasten. Und er hat subhanahu wa ta'ala die anderen Menschen davon abgebracht. Manche der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen waren der Ansicht, dass das Fasten die beste Ibadah schlechthin ist. Manche waren der Ansicht, dass das Fasten die beste Ibadah überhaupt ist. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith das Fasten besonders hervorgehoben hat. Auch wenn die richtigere Ansicht unter den Gelehrten der Mehrheit der Ulama ist, dass das Salah die beste Ibadah überhaupt ist. Es gibt keine bessere Ibadah als das Salah an sich. Wie dem auch sei, in diesem edlen Hadith sagt Allah Azza wa Jal, dass jede Tat der Mensch für sich selbst begeht. Was heißt dieser Satz? Manche Gelehrte, es gibt verschiedene Erklärungen zu diesem Hadith und eine der interessantesten Erklärungen ist die folgende. Die Taten, liebe Geschwister, am Tag der Auferstehung, wieso begeht der Mensch sie für sich selbst? Das Fasten macht er auch für sich selbst, er will dafür Yawm al-Qiyam belohnt werden. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Taten ist der folgende. Am Tag der Auferstehung haben viele Menschen anderen Menschen Unrecht getan. Und wenn du jemandem anderes Unrecht getan hast am Tag der Auferstehung, gibt es am Yawm al-Qiyam kein Euro und kein Cent mehr, mit dem du deine schlechten Taten ausgleichen kannst. Und der andere, der sein Recht von dir haben möchte, du kannst ihm kein Geld mehr geben, kein Gold und kein Silber. Und deswegen muss man ihm von seinen eigenen Taten geben. Du gibst ihm von deinem Salah, du gibst ihm von deinem Dua, du gibst ihm von deiner Zakah, du gibst ihm von deiner Hajj und so weiter und so fort. Möge Allah uns davor bewahren. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass am Tag der Auferstehung wird es Menschen geben, die mit rechtschaffenen Taten erscheinen werden, die so groß sind wie die Berge. Aber sie haben den einen beleidigt, den nächsten geschlagen und den nächsten mit ihm gezankt und so weiter. Und sie haben von dem einen Geld genommen und zu Unrecht ihr Vermögen verzehrt. Und dann bekommt jeder Einzelne, den er Unrecht getan hat, von seinen eigenen Taten etwas ab. Jeder Einzelne bekommt von seinen eigenen Taten etwas ab. Und sollte dann diese Person selbst keine guten Taten mehr haben, was geschieht dann? Naja, dann bekommt er die schlechten Taten des anderen und dann wird er in die Hölle gestoßen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und die Ausnahme ist, genau das darum geht es, und die Ausnahme ist das Fasten. Die Ausnahme ist das Fasten. Derjenige, der anderen Menschen Unrecht getan hat, ihm wird von seinem Salah genommen, von seiner Zakah genommen, von seinen guten Taten genommen, außer vom Fasten. Das Fasten ist für Allah Azza wa Jal bestimmt und davon wird kein Gläubiger etwas abbekommen. Davon wird am Tag der Auferstehung kein Gläubiger, das heißt diejenigen, denen du Unrecht getan hast, kein Gläubiger etwas davon abbekommen. Und was darauf hinweist, ist die folgende Überlieferung im Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kullu al-amali kaffara wa sawmu li wa ana ajzi bih. Das heißt, jede Tat, die der Mensch begeht, ist eine Sühne für ihn. Ist eine Sühne für ihn. Das heißt, ein Ausgleich für die Fehler, die er machen wird oder die er gemacht hat. Und das haben wir gerade eben erklärt am Tag der Auferstehung, wie das ist. Und auch sagte, aber das Fasten ist für mich. Das Fasten ist also keine Sühneleistung für die Fehler mit anderen gegenüber. Das Fasten ist für mich und ich werde ihn dafür belohnen. Und das Besondere am Fasten ist selbstverständlich, meine lieben Geschwister, dass das Fasten im Gegensatz zu den anderen Taten zwar auch eine Tat ist, aber eigentlich, wenn man das genau betrachtet, was macht denn der Fastende? Er macht eigentlich gar nichts. Er unterlässt etwas. Das heißt, es ist eigentlich keine Tat, die er macht im eigentlichen Sinne, sondern eine Unterlassung, die Unterlassung einer Tat. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen zeigt sich dadurch, dass wenn jemand eine Tat macht, dann kann jeder sehen, dass er diese Tat macht. Und dann ist die Gefahr des Riya, die Gefahr des kleinen Schirk, die Gefahr der Augendienerei groß, weil du etwas machst, um vielleicht gesehen zu werden. Aber beim Fasten handelt es sich um eine Unterlassung. Du machst nichts. Und deswegen, selbst der Engel, der mit dem Schreiben der guten Taten beauftragt worden ist, er kann auch nur sehen, dass du nichts isst und nichts trinkst von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Aber er kann deine Absicht nicht wissen, außer wenn Allah Azza wa Jal ihm das mitgeteilt hat. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass man fastet für jemanden anderes außer Allah Azza wa Jal oder Allah darin zum Teilhaber macht, ist eigentlich 0,0. Und deswegen ist diese Art der von Ibadah eine der wertvollsten und edelsten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und was bedeutet der Satz im heiligen Hadith? Ich werde ihn dafür belohnen. Ist es nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der den Menschen für alle Taten belohnen wird? Gibt es am Tag der Auferstehung denn jemanden anderes, der jemanden belohnt wird? Gibt es nicht. Aber das Fasten, liebe Geschwister, hat eine besondere Stellung bei der Belohnung. Die Taten normalerweise werden 10-fach vergolten, aber das Fasten, Allah Azza wa Jal lässt es für sich und er wird subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung bestimmen, wie viel der Mensch brauchen wird an Vervielfachung seiner Taten. Wie viel brauchen wir? Erhoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er subhanahu wa ta'ala, wenn er sieht, dass ein Mensch mehrere gute Taten braucht, dass er diese Tat durch das Fasten insha'Allah ta'ala vermehrt, sodass er am Tag der Auferstehung davon kommt. Denn Allah Azza wa Jalla sagte im edlen Koran Karim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Das bedeutet auf Deutsch sinngemäß übersetzt, den Geduldigen wird ihr Lohn am Tag der Auferstehung ohne zu messen beikommen. Das heißt, die Geduldigen Yawm al-Qiyamah werden ihre Belohnung Yawm al-Qiyamah bekommen, ohne dass abgewogen wird. Du hast eine Tat gemacht, dann bekommst du eine Hasara. Du hast zwei Taten gemacht, bekommst du zwei. Und mal zehn. Das beim Fasten ist nicht der Fall. Und deswegen sagte Qatada rahimahullah ta'ala, ich schwöre bei Allah, es wird zu diesem Zeitpunkt kein Hohlmaß und keine Waagen mehr geben. Es wird kein Hohlmaß und keine Waage geben, mit dem man die guten Taten abwägt. Denn dieser Mensch war geduldig. Und wenn jemand geduldig, oder also die Fastenden, liebe Geschwister, sind zweifellos die geduldigen Menschen. Und deswegen sagt Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, mit den Geduldigen dieser Ayah sind die Fastenden gemeint. Und gemeint ist in erster Linie. Die Fastenden sind in erster Linie damit gemeint, eher als jeder andere. Und so berichtet uns ebenfalls Jabir ibn Abdullah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Diejenigen Menschen, die keiner Prüfung unterzogen worden sind, diejenigen Menschen, denen es in diesem Leben gut ging, Ahlul Afiyah, das sind die Menschen, die meisten von uns, die gar nicht oder kaum geprüft werden im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, im Gegensatz zu anderen Menschen, die Kriege durchmachen, möge Allah azza wa jalla ihnen beistehen. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den Menschen, denen es in diesseits gut ging, sie werden am Tag der Auferstehung, wenn sie sehen, wie die anderen Menschen, die geprüft worden sind, wenn sie sehen, wie die anderen Menschen, die belohnt werden, die geprüft worden sind, wie sie belohnt werden, Yawm al-Qiyamah, sie werden sich wünschen, dass ihre Haut mit Scheren zerschnitten würde in diesseits. Sie werden sich wünschen, dass ihre Haut mit Scheren zerschnitten würde in diesem Leben. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, die inhaltlich ähnlich ist, beinhaltet allerdings eine Schwäche, auch wenn Imam Suyuti rahimahullah sie als Hasan bezeichnet hat. Er sagte, am Tag der Auferstehung wird der Märtyrer kommen und es wird ihm mit ihm abgerechnet. Und dann wird derjenige kommen, der gespendet hat. Und es wird ebenfalls mit ihm abgerechnet. Das heißt, je nachdem, was er gemacht hat, bekommt er dafür die Belohnung. Und danach werden diejenigen Menschen kommen, die einer Prüfung unterzogen worden sind. Das heißt, die Leute, die geprüft worden sind durch Kriege, durch Krankheiten, durch Allah subhanahu wa ta'ala weiß durch was. Jeder gemäß seinem Anteil an der Prüfung. Sie werden kommen und es wird für sie keine Waage aufgestellt werden. Und es wird für sie kein Buch gebracht werden. Du hast das gemacht und du bekommst das dafür. Sondern es wird, liebe Geschwister, die Belohnung, sie werden regelrecht mit der Belohnung übergossen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sie werden regelrecht mit der Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala übergossen. Und diejenigen, denen es in diesseits wohl ging, sie werden sich wünschen, dass sie in diesseits ihre Körper mit den Scheren zerschnitten worden wären. Dieser Hadith hat Imam al-Tabarani in al-Mu'jam al-Kabir überliefert. Und die Belohnung des Fastenden fängt in diesseits an, noch vor dem Jenseits. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt drei Personen, deren Bittgebete nicht zurückgewiesen werden. Das Bittgebet des Vaters, das heißt für seinen Sohn, das Bittgebet des Fastenden und das Bittgebet des Reisenden. Deswegen, meine lieben Geschwister, macht viel Dua, während ihr am Fasten seid. Macht viel Dua, während ihr am Fasten seid und macht Bittgebete für eure eigenen Kinder und macht nicht wie die Unwissenden unter uns, die Bittgebete teilweise sprechen gegen ihre eigenen Kinder. Und macht Bittgebete für eure Geschwister in Palästina und macht Bittgebete für eure Geschwister in Irak und in Burma und in Zentralafrika und überall dort, wo man unsere eigenen Geschwister verletzt und tötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es den Ungerechten dementsprechend vergelten. Und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Wohlbefinden für euch selbst, denn das sind Dinge, die Allah azza wa jal unter den Menschen verteilt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran al-Karim, das sind die Tage, die Allah unter euch wechseln lässt. Einmal ist dort ein Problem, dann ist es hier und wieder dort. Allah azza wa jal macht es, wie er will. Und er hat alles unter Kontrolle und er steuert alles subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, achtet auch darauf, während ihr fastet, dass ihr euer Fasten nicht zerstört und lasst nicht zu, dass andere Menschen euer Fasten zerstören. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch am Fasten ist, dann soll er nichts Unnützes sprechen und er soll auch nicht laut schreien, denn sollte jemand ihn beleidigen oder sollte jemand ihn angreifen, dann soll er sagen, ich faste. Und gemeint ist mit ich faste, sowohl ich faste, soll er sagen, mit der Zunge, als auch mit seinem Körper. Denn Fasten bedeutet, Abstand zu halten von einer Sache, innezuhalten. Und wenn er innehält, das heißt, er hält inne nicht nur vom Beleidigen, sondern er hält auch inne von irgendeinem unnötigen Konflikt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen, die fasten, so wie Allah azza wa jal es von ihm verlangt hat.